Nachrichten von Radio Dreieckland.
Die Nachrichten von Radio Dreieckland heute Abend zum Thema Israel. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Schwerpunktinfo bei Radio Dreieckland. Heute der zweite Teil einer Sendung, die wir vor 14 Tagen schon angekündigt haben, als wir im ersten Teil nicht so weit gekommen sind, wie wir das ursprünglich wollten, nämlich bis zur Gegenwart der Geschichte Israels. Wir haben es vorhin zwischen 16 und 17 Uhr nochmal wiederholt, diesen ersten Teil. Wir werden deshalb jetzt relativ abrupt, vielleicht für diejenigen, die genauso wenig sattelfest in der Geschichte, insbesondere in der Geschichte des Nahen Ostens und Israels sind, vielleicht etwas abrupt im Jahr 1948 anfangen. Wir haben letzte Sendung im Osmanischen Reich begonnen und sind dann eben bis zur Staatsgründung des Staates Israel eben vorgedrungen und wollen heute in drei Teilen eben bis zur Gegenwart gelangen. Wir wollen zu Beginn jetzt auf die vier Kriege im Nahen Osten, fünf Kriege eingehen von 1956 bis 1982. Wir wollen in einem zweiten Teil auf die innenpolitischen Strukturen, die innenpolitische Entwicklung in Israel sowohl für die jüdischen Menschen als auch für die arabische Bevölkerung eingehen und in einem dritten Teil, so uns das dann alles so von der Zeit her gelingt, auf die Oppositionsbewegungen, auf innenpolitische Strukturen und vielleicht auch noch auf das eingehen, was ihr uns noch rein telefoniert unter der Studiennummer 31028 Anrufe. Herzlich willkommen. Fangen wir also gleich, damit wir es vielleicht dann doch schaffen, bis zur Gegenwart zu gelangen, an. Im Studio hier mir gegenüber sitzt Ulla Philips-Heck vom Deutsch-Israelischen Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten. Gott sei Dank, denn ich habe viel zu wenig Kenntnisse, um euch eine Stunde lang hierzu was zu erzählen. Vielleicht beginnen wir deshalb jetzt direkt im Jahr 1948, in dem Jahr, als der Staat Israel eben gegründet worden war, als aber auch schon absehbar war und ja militärische Realität war, dass der Staat Israel in den Grenzen, wie er von dem UNO-Teilungsplan definiert worden war, dass er in diesen Grenzen eben nicht bestehen bleiben würde, sondern dass eben die Zionisten eben expansionistische Gedanken eben nicht nur hegen, sondern sie dann spätestens im Februar 1955 auch in die Tat umsetzen. Ja, vielleicht steigen wir genau damit jetzt mal ein.
Mhm. Ganz kurz noch zu diesem Krieg, der ja der erste jüdisch-arabische israelisch-arabische Krieg ist. Es ist so, dass schon vor Beginn des Krieges und auch vor der Unabhängigkeitserklärung immer wieder Zusammenstöße stattfinden, auch Überfälle von der Haganah, also der illegalen israelischen Armee, auf arabische Dörfer leider und vor allen Dingen von jüdischen Einzelgruppen, die sich neben dieser Haganah gebildet haben. Da gehören zum Beispiel damals schon Menachem Begin dazu und auch Yitzhak Shamir, der ja heute Premierminister in Israel ist. Sodass also als der Krieg beginnt, vorher schon auch einiges an Kampfhandlungen stattgefunden hat. Der Krieg, der eigentliche Krieg, beginnt dann direkt nach der Unabhängigkeitserklärung. Es marschieren arabische Armeen in Palästina ein, und zwar Armeen von Syrien, Jordanien, Ägypten, Libanon und bemerkenswerterweise auch dem Irak. Das ist ja ganz wichtig, wenn man sich heute den Golfkrieg anschaut.
Das war jetzt nochmal zur Orientierung wann?
Das war 1948-49. Und im Januar offiziell bis Juli hinein 1949 haben sich die Kampfhandlungen noch hingezogen und dann wurden Waffenstillstandsabkommen in Rhodos zum großen Teil in Verhandlungen dann Waffenstillstandslinien festgelegt, die dann auch bis 1967 Bestand gehabt haben. Und ja, vielleicht mache ich gerade so einen kurzen Überblick. Es hat dann die ganze Zeit immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, auch an der syrischen Grenze, an der Grenze zu Jordanien, auch nach Ägypten hin, zwischen jüdischen, also israelischen Truppenteilen und immer wieder so ja, Ausflüge oder Angriffe auch auf jordanische, syrische Dörfer von Israel ausgegeben, bis dann 1956 der zweite Krieg ausbrach. Und zwar, ja, ausbrach eigentlich nicht, sondern die Israelis sind nach Ägypten vorgedrungen und hatten eben das Ziel, sich nach Süden hin auszudehnen und ihren Staat zu vergrößern und ihre staatliche Basis zu vergrößern. Sie wurden dabei unterstützt von den Briten und von den Franzosen. Dazu muss man wissen, dass kurz zuvor Nasser an die Macht gekommen war in Ägypten, den Suezkanal verstaatlicht hatte. Und dieser Suezkanal, der war eben in Aktienbesitz gewesen von Briten und Franzosen und die wollten halt ihren Besitz sozusagen wieder haben. Sie haben dann, also die Briten und Franzosen haben dann ägyptische Städte auch bombardiert und haben also da kooperiert mit den Israelis. Und dieser Krieg wurde dann erst nach ein paar Tagen Gott sei Dank beendet. Und zwar zum einen, weil die UNO sehr dringend aufgefordert hat, den Krieg zu beenden. Aber Israel hat sich eigentlich deshalb zurückgezogen, meiner Ansicht nach, weil die USA damit gedroht haben, sie würden ein Waffenembargo gegen Israel verhängen. Und das konnte Israel sich in der damaligen Zeit und auch jetzt, denke ich, nicht leisten. Sie waren sehr, sehr stark abhängig von amerikanischen Waffenlieferungen.
Genau, diese Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonialmächten wurde aber von den arabischen Staaten natürlich dann mit besonderer Bitternis oder Ärgernis eben aufgenommen und hat dann im Grunde auch zu einem gewachsenen Misstrauen gegenüber Israel beigetragen.
Ich denke schon, wobei man Ägypten ja trotzdem heute auf der Seite der Alliierten findet. Eigentlich war ja damals Ägypten vorrangig der Staat, der dadurch geschädigt wurde. Aber ich gehe vielleicht gerade kurz weiter, damit wir so auf dieser interstaatlichen Ebene so einen Überblick bekommen. Es gab dann so eine Zeit lang bis Ende 66, Anfang 67, wo eine relative Ruhe geherrscht hat zwischen Israel und den umliegenden arabischen Staaten. Und dann war es aber so, dass im November 66 bis dann im Mai so 67 wieder Zusammenstöße stattfanden, wieder auch Angriffe von Teilen der israelischen Armee auf jordanische Orte, auf syrische Orte, wo eben die Waffenstillstandslinien nicht eingehalten wurden. Und es gab auch immer wieder Verurteilungen von Seiten der Waffenstillstandskommission und auch von Seiten der UNO, Sicherheitsrat und Vollversammlung, gegen diese Aktionen von Seiten Israels. Und bis zum Mai 67 hat sich dann die Situation immer mehr zugespitzt. Es war also so, dass auch in der Reihenfolge, wie ich das jetzt sage, die ägyptische Armee mobilisiert wurde, die jordanische, die syrische und die israelischen Streitkräfte dann auch mobilisiert wurden. Und dass dann Ägypten zugleich den Abzug der UN-Einheiten, die am Suezkanal nach 1956 stationiert worden waren, erzwungen hat. Und für Israel besonders wichtig die Straße von Tiran, die also den einzigen Südhafen Israels, Eilat, vom Roten Meer und vom Persischen Golf eben zu den asiatischen Staaten verbindet. Diese Straße von Tiran wurde von Ägypten gesperrt. Und zugleich, was noch dazu kam, Ägypten und Jordanien haben ein Verteidigungsabkommen geschlossen, Verteidigungsbündnis geschlossen. Und das war am 30. Mai. Und daraufhin hat am 1. Juni in Israel sich eine neue Regierung gebildet, eine Regierung der nationalen Einheit, wo Menachem Begin dann schon dabei war, der 1977 ja in Israel die Macht übernehmen sollte. Und am 2. Juni haben dann die Israelis in einem Präventivschlag ihrerseits den Krieg begonnen und haben ja dann in diesem sogenannten Sechstagekrieg den ganzen Sinai dazu erobert und auch einen großen Teil der Golanhöhen. Und haben auch endgültig den Zugang nach Jerusalem sich erkämpft und zugleich Westbank und Gazastreifen besetzt. Sodass also das Ergebnis dieses Krieges wieder eine ganz vernichtende Niederlage war für die arabischen Länder, für die Palästinenser natürlich sowieso. Und Israel fand sich in einer sehr merkwürdigen Situation. Israel hatte sich immer als das bedrohte Land empfunden, als das, was also sozusagen wieder das Opfer ist, und fand sich halt plötzlich in eine Position katapultiert, in der es der strahlende Sieger war, der militärische Totalsieger war und plötzlich in einer Position der Stärke sich befand. Das ist ganz wichtig zu sagen im Hinblick auf das, was wir später über die Innenpolitik in Israel sagen werden.
Das war dann 1973. Beim nächsten Krieg war das ja anders. Da ging ja im Grund, zumindest mal vordergründig gesehen, waren da ja die angreifenden Staaten die arabischen.
Ja, und zwar zunächst mal Ägypten. Sadat, der bis 1970 noch mit Israel so einen Abnutzungskrieg geführt hatte am Suezkanal, der wollte diese Situation des Nicht-Krieg, Nicht-Frieden richtig durchbrechen. Und hat sich mit der ägyptischen Armee sehr sorgfältig auf das Überschreiten des Suezkanals vorbereitet und hat dann auch tatsächlich da militärische Erfolge erzielt. Und dann sind aber doch, und Syrien hat dann den Golan angegriffen, in der Hoffnung, da eben ein Stück wiederzubekommen, hat es aber nicht geschafft.
Ja, zuerst schon, nur hat dann das Kriegsglück, wie es dann, glaube ich, heißt, militärisch hat dann umgeschlagen, oder?
Ja, es ist so, dass eben die Israelis mit der Zeit dann militärische Erfolge bekommen haben. Und es ist auch so, dass heute Leute gibt in der israelischen Armee, die vertreten, dass wenn man sie nur hätte weiterkämpfen lassen, dann hätten sie da schon den Krieg noch gewonnen. Aber ich denke, das ist Spekulation. Tatsache ist, dass der Krieg abgebrochen werden musste, weil die UN es wirklich erzwungen haben. Und man hat dann versucht, einen Friedensvertrag zustande zu bringen, und zwar in der Friedenskonferenz in Genf. Die hat mehrere Monate gedauert. Und man hat aber dann keine greifbaren Ergebnisse in Richtung eines Friedensvertrages dabei erzielt. Das Einzige, was man erzielt hat, das waren zwei Truppenentflechtungsabkommen, eines zwischen Israel und Ägypten und eines zwischen Israel und Syrien. Und ich denke, dass dieser Krieg sehr wichtig ist, weil er eben zum ersten Mal der ägyptischen Armee und auch den syrischen Truppen zunächst militärische Erfolge gebracht hat, was für das Selbstbewusstsein und das Gefühl der eigenen Würde auf der arabischen Seite ungeheuer wichtig gewesen ist. Und ich denke auch, dass der Besuch von Sadat in Jerusalem 1977 ohne diesen Krieg nicht möglich gewesen wäre.
Der nächste Krieg war dann im Jahr 1982, Libanon.
Ja, der ist insofern ist in doppelter Hinsicht ein anders gearteter Krieg als die Kriege vorher. Die Kriege vorher sind von der gesamten jüdisch, zumindest von der jüdisch-israelischen Gesellschaft, als Verteidigungskriege empfunden worden. Und deswegen hat es auch über diese Kriege einen nationalen Konsens gegeben. Da waren keine Leute, die gesagt haben, wir gehen nicht zur Armee, sondern sie haben alle das Gefühl gehabt, wir verteidigen hier unser Land und das ist in Ordnung. Und 1982 wurde der Krieg in den Libanon hineingetragen, muss man sagen. Und dieser Krieg war eben kein Verteidigungskrieg mehr. Was zunächst mal angekündigt worden war, dass man eben nur diesen Streifen nördlich der israelischen Grenze, so diese Pufferzone, die Israel dafür sich beansprucht, dass man die besetzen wollte, um sich abzusichern. Diese Vorgabe wurde ja dann bei Weitem überschritten, indem die Truppen bis nach Beirut marschiert sind. Und Ziel dieses Krieges war eben die PLO militärisch auszuschalten. Insofern eben in doppelter Hinsicht. Ein Krieg, der nicht mehr Verteidigungskrieg war und ein Krieg, der zugleich die Organisation des palästinensischen Volkes, die PLO, militärisch ausschalten sollte. Das ist dann, ja, ebenso wie 1967 ein Pyrrhus-Sieg geworden, das heißt ein Sieg, der nur auf den ersten Blick so aussah und eigentlich ein Boomerang-Sieg war.
Weil er zur Festigung des arabischen Lagers beigetragen hat.
Zum einen und zum anderen deshalb, weil die PLO eben ja hinterher eigentlich stärker aus diesem Ganzen hervorgegangen ist, obwohl es zuerst so aussah, als ob die PLO vernichtet wäre. Es ist ja so, dass dann die Kämpfer von der PLO, die noch überlebt hatten und vor allen Dingen auch die Führung der PLO aus Beirut evakuiert wurde in verschiedene Länder, unter anderem auch in den Irak. Und auf diese Art und Weise zwar zunächst mal die PLO versprengt war, verstreut war, aber doch Zeit hatte hinterher, sich wieder zu sammeln. Das ist vorläufig der letzte Krieg zwischen Israel und den direkten arabischen Nachbarn gewesen. Ich würde auch nicht sagen, dass der Golfkrieg ein israelisch-arabischer Krieg ist, weil es so ist, dass Israel mit diesem Krieg ursprünglich eigentlich nichts zu tun hatte. Es ist ja so, dass da haben wir, ja, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, Saddam Hussein und der Irak sind ja in Kuwait nicht einmarschiert, um die Palästina-Frage zu lösen, sondern aus ganz anderen Gründen. Und die Tatsache, dass dann Saddam Hussein nachgeschoben, nachdem er festgestellt hat, dass die Reaktion, dass er viel isolierter war mit seiner Aktion, als er dachte, hat er also dann dieses Jungtim, diese Verbindung zwischen dem israelisch-palästinensischen Konflikt und Kuwait nachgeschoben. Also ursprünglich hatte das nichts miteinander zu tun.
Ja, das heißt aber auch, dass es dieses Problem gab, was Saddam Hussein benutzen konnte, um es nachzuschieben.
Ne? Das ist richtig. Aber das ist jetzt, kämen wir jetzt auf den Golfkrieg genauer zu sprechen. Das ist richtig. Ich denke auch, dass die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern, vor allen Dingen der israelischen Regierung und den Palästinensern, dass das so ist, ja, war die Voraussetzung dafür, dass die Palästinenser überhaupt haben instrumentalisiert werden können von Saddam Hussein. Ich denke, sie werden instrumentalisiert. Aber ich meine, das ist jetzt gerade nicht unser Thema.
Aber vielleicht eine erste musikalische Zäsur. Dann können wir vielleicht dann auf diese innenpolitischen Themenstellungen kommen.
Ja.
Heute haben wir Musik von der palästinensischen Gruppe da, von Sabreen heißt die. Das ist eine Gruppe, die in den besetzten Gebieten spielt und hieraus ein Stück jetzt.
Wenn wir jetzt in diesem zweiten Teil unseres Studiogesprächs auf die innenpolitische Entwicklung Israels zu sprechen kommen, dann müssen wir mit Sicherheit eben auch über zwei Kulturen, zwei Religionen und zwei nationale Identitäten, hast du es gerade eben bezeichnet, zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du die Begriffe mal etwas mehr mit Inhalt füllen, als es eben jetzt im Moment noch Schlagzeilen nur sind. Was sind denn diese Unterschiede letztendlich?
Da könnte ich jetzt die ganze restliche Stunde mit verbringen, natürlich. Ganz kurz vielleicht. Für die Juden ist ihr Staat sehr wichtig, die Heimstätte der Juden, die Möglichkeit, jederzeit dorthin zu kommen, wenn sie anderswo verfolgt werden, was für viele der sowjetischen Juden zum Beispiel gilt, die da jetzt hinkommen. Für die Juden ist zum Teil die Religion auch wichtig. Das sind allerdings nur etwa 15% der jüdisch-israelischen Bevölkerung, die sich selber als religiös bezeichnen. Für alle sind aber die jüdischen Traditionen unheimlich wichtig. Das heißt also die jüdischen Festtage zum Beispiel. Das heißt, ja, die Festtage vor allen Dingen, was die Tradition anbelangt. Und für die auch die säkularen, also die sich weltlich verstehenden Juden, ist unheimlich wichtig, dass sie alle, und zwar wirklich alle, ob sie wollen oder nicht, von diesem Holocaust-Erlebnis mitgeprägt sind. Und dass sie sozusagen die Konsequenz für sich gezogen haben nach dem Staat, nach der Gründung des Staates Israel. Wir lassen uns nie wieder auf die Schlachtbank führen.
Auch die jüngere Generation.
Auch die jüngere Generation. Mhm. Teilweise ist das dadurch entstanden, dass leider, muss man sagen, von israelischen Regierungen diese Holocaust-Ängste auch und dieses Trauma auch instrumentalisiert worden sind, so wie bei uns ja zum Teil auch mit Ängsten gearbeitet wird in der Politik. Aber dennoch ist das Tatsache. Also für die Leute ist es so, dass wenn Bedrohung von außen kommt, dass dann solche Gefühle, Angstgefühle auch in der jüngeren Generation sehr stark reaktiviert werden. Und das hindert viele von den Israelis natürlich auch daran, dann offen zu sein für die andere Seite. Das ist klar. Jetzt auf palästinensischer Seite ist es so, dass für die Palästinenser, da würde ich gerne einfach ein paar Stichworte nennen. Das wichtigste Stichwort, würde ich sagen, ist Al-Watan. Al-Watan ist der Heimatboden. Das heißt, die Verwurzelung der palästinensischen Bevölkerung in ihrer Heimat. Und zwar ist es mit dem Boden auch sehr wörtlich zu nehmen, weil eben die palästinensische Gesellschaft bis 1948 auf jeden Fall zu fast 100% in der Landwirtschaft tätig war als Bauern und später eben auch noch zu großen Teilen in Orten, die sehr stark bodenenteignet worden sind, heute weniger, weil die Leute dann sehr stark im Bau arbeiten und in anderen handwerklichen Berufen. Also Al-Watan ist sehr wichtig. Dann ist Gurba, die Fremde, sehr wichtig. Es ist so, dass eben in Israel und auch in den besetzten Gebieten sehr viele Leute und früher eben in der Mandatzeit auch, aber eben auch dann in der Westbank zur Zeit, als die Jordanier noch dort geherrscht haben, sind sehr viele Leute mangels eines Arbeitsplatzes in ihrer Heimat in andere Länder gegangen, um dort zu arbeiten, vor allen Dingen auch in die Golfstaaten, auch nach Kuwait zum Beispiel, sodass sehr viele von denen in der Fremde waren. Und dann halt ein-, zweimal im Jahr gekommen sind und sehr viel Geld geschickt haben, halt um ihre Familien zu unterstützen. Und für viele war das also auch ein großes Problem, weil die zum Beispiel dann zu dem Zeitpunkt, wo die Israelis an dem Stichtag, den die Israelis gesetzt hatten, in ihrem Bodenenteignungsgesetz, nicht in Israel waren. Da gab es also ein Gesetz, was 1950 verabschiedet wurde, in dem drin stand, dass das war das Absentee Property Law. Derjenige, der also an diesem Stichtag aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch als Gastarbeiter, nicht in Israel anwesend war oder in Israel anwesend war, der hat seinen Boden verloren an die Regierung. Also insofern ist dieser Begriff Gurba auch sehr wichtig. Der dritte Begriff, der sehr wichtig ist, ist Flüchtling. Es sind ja ca. 800.000 1948-49 vertrieben worden und 1967 nochmal 300.000. die eben in den Lagern leben. Und seit 1967 gibt es dann zunehmend auch sowas wie ein wirklich palästinensisches Bewusstsein. Nicht nur jetzt im Zusammenhang mit diesen mehr allgemeinen Begriffen, die ich jetzt genannt habe, sondern auch mit dem ganz klaren Willen, eine eigene politische Entität, also einen eigenen politischen Staat zu erhalten. Ja, das sind so Begriffe, die sehr wichtig sind. Ein weiterer Begriff, der noch sehr wichtig geworden ist nach 1967, sind die Fedayeen. Die Fedayeen, das sind die Widerstandskämpfer, die zunächst mal von Jordanien aus dann operiert haben, zum Teil auch vom Libanon aus und die wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben, dabei den Palästinensern wieder auch ein Gefühl von Würde und von Selbstbewusstsein wiederzugeben. Also dass da junge Leute waren, die tatsächlich aufgestanden sind und versucht haben, was zu tun.
Und ein weiteres Stichwort, denke ich, ist auch dieser Begriff Al-Quds, ne? Morgen in Al-Quds, also morgen in Jerusalem.
Das ist ja so ähnlich wie bei den Juden auch, ne? Die Juden hatten an ihrem Pessachfest immer diesen Ausspruch, nächstes Jahr in Jerusalem. Und unter den Palästinensern gibt es das auch. Al-Quds ist für sie ja eines der wichtigsten Zentren überhaupt mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee, das ist klar.
Wenn man nach den soziologischen oder den soziografischen oder demografischen oder wie man das dann nennt, Strukturen einer Gesellschaft fragt, dann würde mich eine Berufsverteilung oder sowas mal interessieren. Wie ist denn das im Staat Israel zwischen palästinensischer und jüdischer Bevölkerung aufgeteilt? Wer übt denn typischerweise was aus und wie sieht es mit politischen Rechten? Wäre dann eine zweite Frage mit politischen Rechten aus.
Ja, das würde ich gerne auch ein bisschen historisch beantworten. Zunächst mal war es so, nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg, 48-49, beziehungsweise dann bis 1965, da war es so, dass alle arabischen Bewohner Israels der sogenannten Militärverwaltung unterstanden. Und auch in dieser Zeit ist vielen arabischen Orten einiges an Land weggenommen worden, enteignet worden. Und da hat sich dann ein Berufswechsel vollzogen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass zuvor sehr, sehr viele, also die überwiegende Mehrheit der Palästinenser in der Landwirtschaft tätig waren. Und mit der Zunahme der Bodenenteignungspolitik innerhalb des Staates Israel haben dann viele entweder als Landarbeiter auf ihren früheren Böden, auf ihren früheren Besitztümern gearbeitet, und zwar als Saisonarbeiter, dann in den Kibbuzim, die da gebaut wurden, oder auch Moschawim. Andere sind jetzt, also sehr viele sind im Straßenbau beschäftigt, sehr viele sind in der Gastronomie beschäftigt. Durchgängig ist es so, dass die Palästinenser eher in den niederen Einkommensklassen, in den Berufen arbeiten. Und je qualifizierter eine Arbeitsstelle ist, desto weniger hat ein Palästinenser die Möglichkeit, eine entsprechende Stelle zu bekommen. Das hat zum Teil damit zu tun, dass sie von der israelischen Regierung, also zum Beispiel im öffentlichen Dienst, als Sicherheitsrisiko betrachtet werden und von daher von bestimmten Arbeitsbereichen ausgeschaltet oder ferngehalten sind, ausgeschlossen sind. Und zum Teil hat es noch mit was anderem zu tun. Die Palästinenser israelischer Staatsangehörigkeit haben nominell dieselben Rechte wie die jüdischen Israelis. Aber es ist zum Beispiel so, dass wenn man einen qualifizierten Arbeitsplatz haben möchte, dass man dann Auskunft geben muss über seine Militärdienstzeit. Und es ist eben so, dass aus Sicherheitsgründen wieder es so ist, dass die palästinensischen Araber, jetzt mit Ausnahme der Gruppe der Drusen, nicht Militärdienst ableisten. Und Folge ist natürlich, dass sie sagen müssen, wir haben keinen Militärdienst geleistet, und der Militärdienst ist aber wieder Voraussetzung, um die Arbeitsstelle zu bekommen. Also von daher kann man zusammenfassend sagen, es gibt in den unteren Einkommensschichten und in den mehr handwerklichen Berufsbereichen, in Bereichen, wo auch jüdische Israelis weniger gern arbeiten, also schmutzige, sogenannte schmutzige Arbeitsstellen, in denen sind vorwiegend dann die palästinensischen Araber beschäftigt. Und je qualifizierter eben der Beruf ist, desto schwieriger ist es für einen Palästinenser, da reinzukommen.
Nominell die gleichen Rechte, hast du gerade gesagt, klingt nach de facto unterschiedlicher Behandlung oder unterschiedlichen Rechten.
Ja, das ist richtig. Es ist so, dass sie das gleiche Wahlrecht haben, ja, also sie können wählen. Gleichzeitig ist es aber so, dass allen palästinensischen Versuchen, zum Beispiel Selbstverwaltungskörperschaften zu entwickeln, jetzt im kommunalen Bereich zum Beispiel, oder eigene Parteien zu gründen oder eigene Gewerkschaften zu gründen, insbesondere weil im Anfang auch die jüdischen Gewerkschaften keine Araber aufgenommen haben, das kam erst im Laufe der Zeit. Also dass solche Versuche immer abgeblockt worden sind von Seiten der israelischen Regierungen, leider auch von der sozialdemokratischen Regierung, von den sozialdemokratischen Regierungen vor 1977, sodass also es zwar Ansätze gab, immer wieder zum Beispiel auch so eine Konferenz der arabischen Bürgermeister zustande zu bringen, aber dass solche Ansätze eben immer wieder abgewürgt worden sind. Auch Gruppen, die sich gebildet haben und die eben jetzt nicht sozusagen die als Vorbedingungen akzeptiert haben, dass Zionismus gut sei oder sowas, solche Gruppen, die bekamen dann zum Beispiel keine Genehmigung, sich zu gründen. Also gerade Gruppen, die sich ausgerichtet oder orientiert haben an einer spezifisch palästinensischen Interessensvertretung. Es gibt trotzdem palästinensische Abgeordnete in der Knesset, also im israelischen Parlament. Das sind Leute, die auf zionistischen Listen, also in jüdisch, vorwiegend jüdisch Parteien, dann auf die Listen aufgenommen worden sind. Es gibt im Likud auch einen Abgeordneten, einen palästinensischen, einen drusischen. Und es gibt in der in der Arbeiterpartei und in der Sozialistischen Arbeiterpartei und in der Progressive List for Peace, also eine Liste für Frieden und Fortschritt, und in der Neuen Kommunistischen Liste. Da gibt es auch palästinensische Abgeordnete.
Haben die dann insbesondere im Likud-Block dann Alibi-Funktion, oder wie muss man das beurteilen?
Über diesen einen Abgeordneten vermag ich das jetzt nicht detailliert zu sagen. Ich kann das weder dementieren noch bestätigen. Ich denke, es war seine eigene Entscheidung, sich da aufstellen zu lassen. Ich würde mich als Palästinenser da nicht aufstellen lassen, nach dem, was ich über Programmatik und Politik des Likud weiß. Aber ich denke, dass wenn jemand sich selbst dafür entscheidet, dass man das akzeptieren muss. Mir ist aber eigentlich wichtiger so die linkeren Gruppen, in denen Palästinenser drin sind. Vor allen Dingen zwei Gruppen. Das eine ist die Neue Kommunistische Liste, die Demokratische Front für Frieden und Gleichheit, in der die ehemalige KPI, also die ehemalige Kommunistische Partei Israels, mit drin ist. Da sind also einige Palästinenser mit drin, auch der Dienstälteste, überhaupt der einzige Abgeordnete, der jetzt noch in der Knesset ist und schon 48, 49, also nach 49 dann drin war. Das ist der Tufik Tubi. Es ist so, dass tatsächlich die frühere Rakach und jetzige Demokratische Front für Frieden und Gleichheit am meisten getan haben, wirklich innerhalb Israels für die Gleichstellung der Palästinenser, auch am frühesten. Und die Leute, die in der Partei drin sind, die haben auch viel an Benachteiligung und Diskriminierung und so erleben müssen und haben auch entsprechend wirklich ziemlich viel Stimmen bekommen aus dem arabischen Lager. Die zweite Gruppe, die ich gerade schon angesprochen habe, ist die Progressive Liste für Frieden. Progressive Liste for Peace, die ist spezifisch als jüdisch-palästinensische Partei gegründet worden, steht aber im Moment kurz vor der Auflösung. Also jetzt nicht wegen des Golfkrieges, sondern also seit vorletztem Jahr haben die es sehr schwer.
Wobei die Gruppen, die du jetzt erwähnt hast, sich alles nur auf das 48er Gebiet bezieht, ne?
Ja, die meinen, dass Israel bestehen sollte in den Grenzen von 1949.
Ich meine, dass auch die nur repräsentiert sind dann, weil die palästinensischen Menschen in den besetzten Gebieten ja keinerlei Wahlrecht haben.
Ja, das ist wieder was anderes. Wir haben ja jetzt über den Staat Israel gesprochen. Ich finde auch wichtig, dass wir noch über die Westbank und den Gazastreifen reden. Im Gazastreifen zur Zeit, wo die Ägypter da waren, und in der Westbank zur Zeit der Jordanier hat es überhaupt keine Wahlen gegeben. In der Westbank hat es dann zumindest 1972 und 1976 Kommunalwahlen gegeben, die von der israelischen Militär- bzw. später sogenannten Zivilverwaltung genehmigt worden waren. 1972 war es noch so, dass so die traditionellen Kräfte in der palästinensischen Bevölkerung da bestätigt wurden. Und 1966 war dann der eindeutige Wahlsieger. Was sicher damit zusammenhängt, dass zum einen 1973 der Oktoberkrieg gewesen war und zum zweiten, dass 1974 Arafat ja in der UN gesprochen hatte und die PLO dann auch Beobachterstatus in der UNO bekommen hat.
Wie hat sich denn insgesamt das palästinensische Bewusstsein geändert von 1948 bis hin zu einer Gründung oder einem Beginn von der Intifada? Muss sich da ja einiges getan haben. Wie ist denn da eine Entwicklung zu skizzieren?
Also zunächst mal war es so, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass nach dem Krieg von 48, 49, als zum einen das Gebiet, was der Staat Israel dann beherrscht hat, viel größer geworden war als nach UN-Teilungsbeschluss von 47 und zum zweiten eben 800.000 oder auch mehr Palästinenser vertrieben worden waren oder geflüchtet waren, dass da zunächst mal man von Selbstbewusstsein natürlich überhaupt nicht reden konnte, ganz im Gegenteil. Das war die Katastrophe Al-Nakba für die palästinensischen Araber. Und es war dann eigentlich bis, man kann sagen, fast bis 1973 so, dass die Palästinenser in Israel, ich spreche jetzt zunächst mal nur von den Palästinensern in Israel, dass sich die sehr stark als Minderheit empfunden haben, dass sie natürlich versucht haben, das, was sie an Rechten hatten, irgendwie sich zu erhalten. Aber sie hatten sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein als Palästinenser. Wenn man sie gefragt hat, wie sie sich bezeichnen würden, dann sagten sie alle zunächst mal ganz brav arabische Israelis. Es hat also gedauert bis in die späten 60er Jahre, bis dann diese Selbstdefinition anfing zu greifen, sich als Palästinenser zu sehen. Das hat zum einen eben mit der Katastrophe zu tun, die sie hinter sich gebracht hat oder die sie erlebt hatten. Es hat zum Zweiten auch damit zu tun, dass auch die arabischen Staaten zunächst mal gar nicht gerne wollten, dass es da noch so eine neue arabische Nation geben sollte. Es hat ja gedauert bis 1964, bis die PLO gegründet wurde. Und damals wurde sie auch gegründet sozusagen von Gnaden der arabischen Staaten. Und der erste Vorsitzende, Shukeiri, das war jemand, den sich die arabischen Staaten ausgesucht hatten. Das war nicht jemand, der von den Palästinensern jetzt ausdrücklich gewünscht war.
Saudi-Arabien insbesondere, ne?
Ja. Und Arafat war dann der Erste, der wirklich vom palästinensischen Nationalrat aus als Vorsitzender gewählt wurde. Und mit dem Entstehen der PLO, da fingen dann die arabischen Staaten an, überhaupt sowas wie ein, ja, zuzugeben, dass es sowas wie eine palästinensische Nation geben könnte. Das entsprach schon auch der Bewusstseinsentwicklung innerhalb der Palästinenser. Wobei ich sagen muss, dass die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen diese Entwicklung früher angefangen haben als die in Israel.
Und das hat sich dann ja, war dann wahrscheinlich nur noch ein letzter Schritt dann zu dem Krieg der Steine, wo dann auch diese sagen wir mal, gewachsene Identität dann auch versucht wurde durchzusetzen.
Ja, wobei also der Krieg der Steine sicherlich nicht nur davon ein Ergebnis ist, sondern der Krieg der Steine, also die Intifada, der Aufstand der Palästinenser, ist ein direktes Ergebnis von, jetzt muss ich ausrechnen, 21 Jahre israelischer Besatzung. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass eben mit dem Beginn der Besatzung dann sich in Israel selber eine Friedensgruppe gebildet hat, die heißt das 21. Jahr, nieder mit der Besatzung.
Und darauf, auf diese Friedensgruppen auch, die dann teilweise im Parlament ja sogar drin sind, kommen wir dann im dritten Teil, machen wir jetzt vielleicht gerade nochmal ein Stück Musik.
Ein Stück Musik mit Kinder der Intifada, das passt vielleicht auch gut jetzt gerade zum Thema. Mustafa El Kurt, ein palästinensischer Sänger, und das Lied heißt Guten Abend.
Thank you. لكن أنا شعبي شريد ويوم بيقدم الميت شهيد لكن أنا شعبي شريد ويوم بيقدم الميت شهيد ألامه يوم عن يوم تزيد ألامه يوم عن يوم تزيد نشيل أطنان الحديد على كتافنا يا ميت مسا ويا ميت مسا عمري الأسى ما بينتسى ما بينتسى يا ميت مسا يا ميت مسا عمري الأسى ما بينتسى ما بينتسى مين اللي همه ما طفح وين اللي غرقه بالفرح مين اللي همه ما طفح وين اللي غرقه بالفرح زدت القيود وانسى الجرح زدت القيود وانسى الجرح انهض معي نبني صارح لولادنا يا ميت مسا ويا ميت مسا عمري الأسى ما بينتسى ما بينتسى يا ميت مسا ويا ميت مسا عمري الأسى ما بينتسى ما بينتسى ما بينتسى ما بينتسى ما
Wir haben gerade eben schon kurz anklingen lassen, dass es in Israel neben einer wohl tendenziell eher rechten Regierung, egal wer jetzt vielleicht gerade an der Macht ist, eine, wie stark kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall eine Friedensbewegung oder Friedensgruppen gibt. Wer ist das denn? Wer bezeichnet sich als Friedensgruppen? Was ist das für ein Spektrum?
Würde ich auch wieder gerne ganz kurz historisch beantworten. Also zunächst mal eine Friedensbewegung in dem Sinne gibt es nicht, aber es gibt Friedensgruppen, die auch jetzt allmählich anfangen, sich miteinander zu vernetzen. Aber so eine richtige Gesamtorganisation gibt es nicht. Die erste große Friedensgruppe, die sich gebildet hat, hat sich im Libanonkrieg gebildet. Da habe ich ja schon gesagt, da ist der nationale Konsens eben zerbrochen gewesen. Der erste Krieg, der nicht mehr Verteidigung, sondern Angriffskrieg war. Und die Gruppe, die sich damals gebildet hat und auch heute noch die führende ist, ist Shalom Achshav, das bedeutet Frieden jetzt. Es sind Leute, die aus der israelischen Armee gekommen sind und die heute ein ganz schön weites Spektrum umfassen und heute auch inzwischen Gott sei Dank dahin gekommen sind, dass sie zum Beispiel auf ihren Kundgebungen auch mit palästinensische Redner einladen und auch viel konsequenter sich inzwischen wirklich mit der palästinensischen Seite auseinandersetzen und nicht nur mit der Frage, also ist das jetzt ein Angriffskrieg, Verteidigungskrieg, wie stehen wir zu unserer Armee und so. Die zweite Gruppe, die sich damals gebildet hat, war die Gruppe Yesh Gvul. Das bedeutet, es gibt eine Grenze oder auch genug. Das waren auch Leute aus der Armee. Diese Gruppe hat seit dem Beginn der Intifada ihren Arbeitsschwerpunkt verlagert. Es sind jetzt Leute, die vor allen Dingen diejenigen betreuen, die den Wehrdienst oder den Kriegsdienst oder wie man das jetzt nennen will oder Reservedienst in den besetzten Gebieten verweigern wollen und eben Schwierigkeiten bekommen. Ja, und damit bin ich eigentlich bei dem zweiten Punkt. Der erste Schub sozusagen für ein Entstehen einer jüdisch-israelischen Friedensbewegung oder Gruppen war eben der Libanonkrieg und der zweite Einschnitt ist die Intifada. Seit Beginn der Intifada haben sich viele neue Gruppen gebildet. Zum Beispiel die Gruppe Das 21. Jahr, von der ich vorhin schon gesprochen habe und die sich vor allen Dingen darum bemüht, ein Ende der Besatzung herbeizuführen oder dazu beizutragen. Das ist eine Gruppe, die sich vor allen Dingen aus Intellektuellen zusammensetzt und auch eine relativ kleine Gruppe, aber eine Gruppe, die sehr konsequent arbeitet und vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit macht. Daneben sind andere Gruppen, die sich vor allen Dingen an Berufsgruppen orientieren, aber auch Gruppen, die aus Parteien, also Leute, die aus Parteien kommen. Die Bürgerrechtsbewegung RATZ zum Beispiel ist eine Partei, auch eine Partei, die sich als zionistisch betrachtet, versteht, die auch in der Knesset vertreten ist und die aber schon seit langer Zeit, also seit Mitte bis Ende der 70er Jahre oder, na, weiß ich nicht genau, aber zumindest in den 80er Jahren ganz konsequent Aktionen gemacht hat in den besetzten Gebieten und dafür gesorgt hat, dass da auch Rechte von Palästinensern geschützt wurden. Also es gibt auch Parteien in der Knesset, die für Frieden arbeiten, aber es sind vor allen Dingen außerparlamentarische Gruppen.
Jetzt habe ich, glaube ich, die Zeichen aus der Regie richtig verstanden. Wir haben einen Hörer oder Hörerinnenanruf. Mhm. Du kannst, wir hören dich und ja, sprich doch mal.
Ja, also ich finde es gut, dass da Gruppen vorgestellt werden, wo von israelischer Seite aus sich für Dialog einsetzen und letztlich eben auch ja, für ein Miteinanderleben sind. Dass da auch Widerstand gibt, kann man, ja, muss man nicht unbedingt verstehen. Also die werden totgeschwiegen, wie man halt so das relativ mild übergehen kann. Aber was mich wundern würde, ist, gibt es da eben entsprechende Bewegungen auf der Gegenseite, weil da müsste dann genauso Zeichen kommen aus der, ja, sagen wir mal, von der PLO aus, weil die sich ja als Vertreter darstellen. Und ich finde, man kann da schon irgendwo berechtigte Zweifel haben, ob das gibt, weil es ja tatsächlich so ist, wenn einer Kontakt hat oder eben diese Bemühungen hat, dass er als Kollaborateur um die Ecke gebracht wird. Und das finde ich irgendwo auch einseitig, dass vielleicht man da auf Israel rumhackt und aber der andere Seite eigentlich diese Ehrlichkeit im Dialog auch mal aufzwingt, weil ich finde, da ist niemandem geholfen, wenn man das verschweigt, dass die eben sich auch bemühen müssen.
Vielleicht kannst du da direkt, Ulla, nochmal drauf eingehen. Was gibt es denn für Bemühungen eben von palästinensischer Seite?
Du hast jetzt, ich hoffe, du hörst mich da.
Ja.
Du hast jetzt genau das angesprochen, was ich als nächstes sagen wollte. Ich wollte sagen zunächst mal, dass es auch inzwischen eine ganze Menge Friedensgruppen gibt, in denen Palästinenser und Juden zusammenarbeiten. Das sind diese Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, als den beruflich orientierten Gruppen. Ich kenne selber zum Beispiel Leute, die in der Gruppe sind von Psychiatern und Ärzten und Psychologen.
Aber das sind dann sicher Leute, wo eben, also sagen wir mal, nicht gerade in Westbank oder Gaza.
Doch. Sowohl. Ja. Also sowohl in der Westbank und im Gazastreifen als auch in Israel. Und dann gibt es inzwischen auch einen ganz breiten Dialog zwischen den Gruppen, die ich gerade genannt habe, und auch anderen Gruppen in Israel und eben Leuten in der Westbank. Also durch die Aktionen, die da stattfinden. Also wenn zum Beispiel ein Dorf bedroht wird oder eine Kundgebung abgehalten wird, weil irgendwo Olivenbäume wieder entwurzelt wurden oder Häuser demoliert wurden oder wenn Häuser demoliert werden sollen. Da gehen häufig Gruppen aus Israel hin und auch gemischte Gruppen. Und da ist dann auch die Reaktion der Bevölkerung ganz eindeutig, also sehr positiv. Und dann wollte ich noch dazufügen, also du hast ja nach der PLO gefragt, ne?
Ja.
Ja, und da wollte ich nämlich jetzt noch was zu sagen.
Weil also, eigentlich sind die doch von dem Standpunkt, dass die Jude immer noch raus müsste, nicht abgegangen.
Und doch, das scheint doch, sich 1988 geändert zu haben.
Ja, schon wesentlich früher.
Ja.
Schon vor 1988.
Moment, hörst du mal gerade zu?
Ernst nehmen kann.
Ja. Ja, hörst du mal gerade zu? Also es ist so, du hast ja vorhin gesagt, dass einiges offensichtlich von der Öffentlichkeit, auch von nicht Religion, sondern Regierungen übergangen wird und auch verschwiegen wird. Und bei uns hier in Europa ist es jetzt so, dass tatsächlich das, was die PLO an Entwicklung durchgemacht hat, bis 1988 jetzt zunächst mal, dass das hier bei uns übergangen und totgeschwiegen wurde. Ich habe mich sehr viel auch mit Verlautbarungen und mit Beschlüssen, die auf Konferenzen gefallen sind, in den arabischen Gipfelkonferenzen zum Beispiel befasst und auch vom palästinensischen Nationalrat. Und da ist seit Mitte der 70er Jahre ungefähr also Schritt für Schritt, aber eine ganz kontinuierliche Entwicklung festzustellen gewesen. Ist also so, dass zunächst mal ja in der palästinensischen Nationalcharta drin gestanden hatte, Palästina ist unteilbar und der Teilungsplan, der 1947 beschlossen wurde von der UNO, ist illegal und alle diese Dinge. Und eben im Laufe dieser Jahre von Mitte 77, also ja, 77 müsste man sagen, ungefähr an, da ist in den Beschlüssen festzustellen, dass abgerückt wird von dieser Unteilbarkeit von Palästina.
Aber schriftlich hat man da noch nichts gehört.
Doch, weil lass mich mal gerade ausreden. Und das hat eben dann schließlich gegipfelt in den Beschlüssen von Algier, In Algier haben im November 1988 die Abgeordneten des palästinensischen Nationalrates, das ist so wie unser Parlament, also das ist das höchste beschlussfassende Gremium der Palästinenser, die haben da getagt und haben zwei Dinge beschlossen. Zum einen haben sie beschlossen, einen Palästina-Staat auszurufen. Sie haben aber zugleich auch beschlossen, dass sie die UN-Resolution 242, also wo die Rede ist von den, von den Staatsgrenzen Israels von 1949 und 338, wo also wieder davon die Rede ist, dass sie diese Resolutionen anerkennen. Das heißt, sie haben die Existenz und den Staat Israel indirekt anerkannt. Und das hat der Arafat dann hinterher auch bestätigt, nochmal in Genf. Und die PLO hat zusätzlich noch, was dir sicher auch wichtig sein wird und was mir auch sehr wichtig war und ist, sie haben gesagt, dass sie auf Terrorismus verzichten. Ja, und das haben sie ja auch wirklich lange durchgehalten. Die Frage ist einfach, wie weit die PLO tatsächlich so alle Splittergruppen, auch Splittergruppen, die zum Beispiel ausgeschlossen worden sind aus der PLO, wie Abu Nidal zum Beispiel, wie weit die dann wirklich kontrollieren können. Das ist nur nicht hundertprozentig möglich natürlich. Ne? Aber entscheidend ist wirklich, dass der palästinensische Nationalrat, der auch die Nationalcharta beschlossen hat, tatsächlich diese Nationalcharta verändert hat durch die Beschlüsse von Algier. Ja, und mehr kann die PLO eigentlich... Wie bitte? Wie bitte?
Dann bleiben aber keine Gebiete übrig für den palästinensischen Staat.
Oder doch, doch. Kein. Also das, was als Staat Palästina dann ausgerufen wurde, ja, das ist die Westbank und der Gazastreifen. Natürlich ist es so, dass so ein Gebiet sehr klein ist, ja, und dass es schwierig ist, da ein wirklich blühendes Staatswesen draus zu machen. Aber zunächst mal ist das absolut Entscheidende daran, dass die Palästinenser gesagt haben, jawohl, wir teilen Palästina mit den Israelis.
Und dazu kommt ja auch noch, dass Israel also keine Gegenleistung erbracht hat auf diese Vorleistungen, die von der palästinensischen Seite gemacht worden sind, ne?
Das ist das Problem, was jetzt da ist, und da kommen wir sozusagen auf unseren Anfang zurück. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass die Palästinenser deshalb oder der Palästina-Konflikt deshalb von Saddam Hussein so gut instrumentalisiert werden konnte, weil eben die Situation der Palästinenser heute so verzweifelt ist. Das entspricht der Tatsache, dass die israelische Regierung eben nicht Gegenleistungen erbracht hat, und darüber sind auch die israelischen Friedensgruppen sehr unglücklich. Es ist ihnen aber eben bisher nicht gelungen, wirklich eine Mehrheit in der jüdisch-israelischen Bevölkerung, auch in der, also überhaupt in der israelischen Bevölkerung zu erreichen.
Ich würde jetzt gerne zum Schluss, die Sendezeit neigt schon wieder dem Ende entgegen, nochmal auf eine Sache zum Sprechen kommen. Und zwar, sagen wir mal, von dieser in der Hierarchie eher weiter oben angesiedelt, nämlich auf dieser repräsentativen Ebene mal auf die Bevölkerung, wenn man das überhaupt so kurz formulieren kann, nochmal zu sprechen kommen. 1977 hat ja der eher rechtere oder konservativere Likud-Block die Arbeiter- oder Arbeitspartei abgelöst. Lässt das so eine Schlussfolgerung zu, dass die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung sagen wir, einer zionistischen Politik letztendlich eher zugetan ist, oder waren das innenpolitische Entscheidungen?
Oh je, jetzt fragst du mich diese Frage um 6:55.
Wir haben ja lauter umfassendere Fragen jetzt kurz abgehakt.
Also die Frage kann ich dir wirklich nicht in 5 Minuten beantworten. 1977, die Wende, hatte also weniger was mit den Palästinensern zu tun. Da war also die Frage, wie ist das jüdisch-palästinensische oder jüdisch-arabische Verhältnis, überhaupt nicht relevant im Wahlkampf. Das, was die Wende zustande gebracht hat, waren die großen, die Spannungen zwischen der europäisch-amerikanischen jüdischen Bevölkerung und der orientalisch-jüdischen Bevölkerung. Und die Tatsache eben, dass die orientalisch-jüdischen Israelis sich als sozusagen die Araber der Aschkenasen empfunden haben, als die tatsächlich auch durch die sogenannte Integrationspolitik in den 50er Jahren zur Unterschicht geworden sind. Und Leute, die sich eben die ganze Zeit über benachteiligt gefühlt hatten und jetzt das Gefühl hatten, der Menachem Begin, der ist zwar auch so ein Aschkenase, aber der vertritt unsere Interessen. Also Menachem Begin hat ganz bewusst die orientalisch-jüdische Bevölkerung angesprochen, und die haben da die Möglichkeit gesehen, dass sie sich jetzt endlich mit ihren Interessen zu Wort melden können. Das war die Hauptursache. Das hatte also mit dem palästinensisch-jüdischen Konflikt nichts zu tun oder wenig zu tun.
Ja, wir hatten uns vorhin, weil es ist jetzt wirklich schon knapp vor sieben und wir wollten noch ein paar Veranstaltungshinweise loswerden, vielleicht als Schlusswort, hatten wir uns vorhin überlegt, ist es, oder wie beurteilst du das, wenn ich ein Zitat von Arthur Rupin, das hatte ich jetzt in einem Buch, was ich kürzlich gelesen habe, gefunden, wenn man so ein Zitat als Perspektive für den Nahen Osten jetzt ans Ende von so einer Sendung stellt, wo eben Arthur Rupin sagt, es ist unser Schicksal, dass wir uns in andauerndem Kriegszustand mit den Arabern befinden. Findest du das, könntest du das unterschreiben?
Ich denke, das muss nicht so sein. Und ich hatte mir auch sozusagen ein Schlusswort überlegt, was möglich wäre, und bin auf palästinensische Gedichte gestoßen. Und ich würde eigentlich ganz gerne sozusagen als Antwort darauf ein kurzes palästinensisches Gedicht vorlesen. Das ist ein Gedicht von Nabil Hawajri. Das ist ins Deutsche übersetzt. Oder die Gedichte von ihm sind unter dem Titel Traum vom Leben, Gedichte zur Intifada in der Edition Fischer erschienen. Und das Gedicht heißt Lernen. Die Soldaten können schließlich friedlich sein. Aber erst einmal müssen sie es lernen. Die Intifada sorgt dafür, trotz 22-jähriger Besatzung. Denn zum Lernen ist es nie zu spät.
Dann lassen wir das doch jetzt einfach so stehen. Ich sage dir noch herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Philips Heck vom Deutsch-Israelischen Arbeitskreis für Frieden in der Ost. Herzlichen Dank. Und
damit kommen wir zum Ende dieser 2 Stunden Sondersendung zur Geschichte des Staates Israel, aufgezeichnet im Februar 1991. Soweit also zu dieser Sendung. Hiermit also ist die Debatten-Sondersendung hier am Sonntag zu Ende.